Ein neuer Begriff hat sich in den letzten Jahren in Deutschland etabliert. Es ist der Begriff Wutbürger. Das ist natürlich negativ gemeint, aber ich glaube, dass wir es gut verstehen können, wenn Menschen sich empören und auch mal zornig werden und so ein bisschen die Fassung verlieren. Gott sei Dank leben wir in einem Land, in dem das auch erlaubt ist. Man kann seine Empörung auch öffentlich äußern. Wir dürfen demonstrieren, wir dürfen unserem Ärger Luft machen. Wir haben eigentlich dabei nicht viel zu befürchten. Wir haben sogar ein verfassungsmäßiges Recht darauf. Und trotzdem merken wir, das ändert ja nichts daran, dass wir wütend werden. Es hilft ja nichts. Wir müssen trotzdem lernen, mit diesen Gefühlen auch innerlich irgendwie umzugehen und damit zurechtzukommen. Und das ist die große Frage, wie gehe ich denn um mit Zorn und Wut? Das ist eine lebenswichtige Frage. Und die meisten kennen mich zum Beispiel vermutlich als einen relativ harmlosen Menschen, mit dem man einigermaßen gut auskommt. Nur wenige wissen, dass unter meiner Oberfläche oft auch sehr viel Wut und Zorn verborgen liegt. Das ist eines meiner großen Geheimnisse. Also jetzt wisst ihr es. Manchmal gestehe ich mir das auch selber nicht ein. Aber ich muss das zugeben. Ich kenne das unheimlich gut. Wut und Empörung, die mich so ganz tief bewegen und mit denen ich auch sehr sorgfältig umgehen muss, damit ich anderen Menschen dann kein Unrecht tue. Ja, ein geradezu klassischer Bibeltext soll uns heute mal helfen, uns diesem Problem ein bisschen zu stellen. Es ist die Geschichte von Kain und Abel, den beiden Brüdern, den ersten Brüdern überhaupt. Hören wir also zunächst mal auf den Wortlaut dieser Geschichte aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 4. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so? Wenn du Recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun, verflucht bist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, wird er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig wirst du sein auf der Erde. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben. Und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, nicht so, jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden, jenseits von Eden. Und diese Geschichte ist eine der Urgeschichten der Bibel, ist eine Urgeschichte der ganzen Menschheit. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und diese Geschichte so lesen, als ob wir da ein Geschichtsbuch lesen. Es geht hier nicht einfach um die Geschichte von zwei Brüdern vor langer, langer Zeit weit, weit entfernt, sondern es geht um die Geschichte der ganzen Menschheit. Man könnte auch sagen, was hier geschrieben steht, ist die Geschichte jedes Menschen auf der Erde. Es ist eine Grundlagenerzählung. Und diese biblische Grundlagenerzählungen, diese beschäftigen sich nicht mit historischen Fragen, sondern mit wesentlichen, mit grundsätzlichen Fragen. So, und eine dieser wesentlichen Fragen lautet also: Wie gehe ich um mit meiner Wut? Wie gehe ich um mit meiner Empörung und mit den Widrigkeiten des Schicksals? Der Ausgangspunkt dieser Geschichte beginnt mit einer unerklärlichen Ungerechtigkeit. Beide Brüder bringen Gott eine Gabe dar von ihren Produkten, sage ich mal so, aber Kains Gabe wird von Gott nicht beachtet. Kain war jetzt kein schlechterer Mensch als Abel, überhaupt nicht. Und auch diese kleinen Unterschiede in den Gaben der beiden Brüder, das ist ja kein Werturteil über die Qualität der inneren Einstellung. Da steht überhaupt nichts von im Text. Als ich diese Geschichte früher gelesen habe, ich habe mir ständig darüber Gedanken gemacht, ja, warum hat Gott Kains Gabe jetzt nicht angenommen? Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren schon mal hier drüber gepredigt und ich habe mal in die alte Predigt reingeschaut, habe ich gemerkt, ich habe da händeringend nach einer Begründung gesucht, warum Abels Opfer angeschaut wird und Kains Opfer nicht. Ja, aber wenn wir den Text nochmal lesen, wie er da steht, um die Frage geht's gar nicht, wird auch gar nicht begründet. Also die Qualität dieser Geschichte liegt gerade darin, dass sie keine Begründung für die abgelehnte Gabe Kains liefert. Diese scheinbare Ungerechtigkeit oder tatsächliche Ungerechtigkeit, es bleibt einfach stehen, man wird damit konfrontiert und kommt da nicht drum rum. Und das macht diese Geschichte zu einer Grundlagengeschichte. Das ist nämlich eine Erfahrung, die für uns Menschen grundlegend ist. Wir leben eben nicht in einer perfekt ausbalancierten Welt, wo jeder das gleiche Schicksal hat, für alle, in dem alle die gleichen Chancen haben, die gleiche Anerkennung und das gleiche Glück finden, wo alle den Matterpfahl hochkommen, die Fahnenstange da, ne? Und dann alle beklatscht werden, sondern wir leben in einer Welt, in der wir total unterschiedliche Erfahrungen machen. Diese Welt ist tatsächlich hart. Es ist eine gefallene Welt und sie verweigert uns allzu oft Erfolg und Anerkennung. Und diese Geschichte ist sogar so ehrlich, dass diese Ungerechtigkeit in keinster Weise dem Kain angelastet wird. Sogar Gott selber trägt quasi die Verantwortung dafür. Es wird ganz aus der Verantwortung dieser beiden Brüder rausgenommen und stattdessen wird dieser Unterschied vollkommen im Unklaren gelassen. Es wird nicht verraten. Gott schaut den einen an, den anderen nicht. So, wenn wir jetzt nicht in die falsche Richtung abbiegen, worum geht es dann in dieser Geschichte? Es geht um die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich mit dieser Empörung um, mit dieser Ungerechtigkeit? Wie gehst du damit um, wenn dir im Leben Schwierigkeiten begegnen, Ungerechtigkeit, Ablehnung, Misserfolg, wenn dir das widerfährt, was machst du damit? Schiebst du die Schultern auf Gott oder auf andere Menschen? Suchst du Rache oder Vergeltung oder einen Sündenbock? Wie gehst du mit deinem Lebensschicksal um? So, und der Knackpunkt beginnt damit, dass Kain sich auf einmal genau so einer Situation jetzt stellen muss. Und jetzt fängt er so ein bisschen an zu brodeln und zu dampfen und es wird immer heißer und heißer. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, dass Gefühle die Macht haben, uns regelrecht zu überrollen, zu überwältigen. Könnt ihr mal überlegen, was das für Gefühle sind, mit denen ihr oft euch konfrontieren müsst, ob das jetzt Trauer ist oder auch Liebe oder Wut oder auch Müdigkeit oder Freude oder Ekel oder Angst. Unsere Gefühle gehören zu uns dazu und in bestimmten Situationen ist es total schwer, da irgendwie was gegen zu machen. gegen seine Gefühle sich so dagegen zu stemmen. Kain wird hier mit so einem Gefühl konfrontiert. Der Text, der beschreibt es übrigens total fantastisch, auch sichtbar. Ne? Kain ergrimmte sehr, der kochte, und zwar nicht auf kleiner Flamme, sondern so richtig, ne? Und sein Gesicht senkte sich. Also ich kann den Kain wirklich gut verstehen. Es gibt ja gar keinen Grund, warum der hier so krass abserviert wurde. Er kriegt auch gar keine Begründung geliefert. Ja, wenn er wenigstens eine Erklärung gehabt hätte, es gibt ja keine. Er musste sich einfach der Tatsache stellen, dass er nicht den gleichen Erfolg hatte wie sein Bruder Abel. Und ganz gleich, wie wir sonst darüber denken, wenn wir so etwas erleben, dass wir zurückgewiesen werden oder dass andere besser behandelt werden, dann macht das was mit unseren Gefühlen. In dem Moment, wo wir anfangen, uns mit anderen Menschen zu vergleichen, da wächst in uns dieses unbestechliche Gefühl für Ungerechtigkeit. Seht ihr auch bei Kindern, beobachtet die mal, wenn Kinder anfangen, miteinander zu spielen, die ersten beiden Sätze, die die lernen, ist, das ist ungerecht und das gilt nicht. Ein Kinder. Das sind elementare Punkte in unserer menschlichen Entwicklung. Wie reagiert Kain jetzt auf diesen Gefühlsüberschwang? Sein Gesicht senkte sich. Angesichts einer so großen Kränkung kann es sein, dass unser Fokus sich vollkommen verändert, total verengt und so nach innen wendet. Wir schaffen es gar nicht mehr aufzublicken und die Welt so zu sehen, wie sie ist. Der Blick wendet sich ab von der Umwelt auf mich selber und ich sehe auf mein Problem. Und an dieser Stelle passiert jetzt zum ersten Mal in der Geschichte was wirklich Erstaunliches, Eindrucksvolles, denn Kain wird genau jetzt schon von Gott angesprochen. Und zwar nicht erst nachdem er seinen Bruder erschlagen hat, das sowieso, sondern vorher schon. Gott sieht, wie es dem Kain geht. Er sieht, was in ihm los ist und er spricht mit ihm und weist ihm eine Möglichkeit, einen Weg heraus aus dieser Situation, um diese schreckliche Tat zu verhindern. Gott stellt ihm eine total wichtige Frage, nämlich, was ist das denn mit dir? Was ist das für eine Situation, in der du dich innerlich so über die Maßen jetzt ereiferst und aufregst und deinen Blick abwendest? Wie kommt es zu so einem Tunnelblick? Überleg mal, wo das hinführt. Ja? Also wörtlich heißt es hier, warum bist du zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. So mit dieser Frage bietet Gott jetzt dem Kain so einen Ausweg an. Er reicht ihm so einen Zweig da. Ne? Und dieser Satz beschreibt auf eine großartige Weise, was ganz typisch ist für uns, nämlich den Zusammenhang zwischen dem, was wir tun und unseren Gefühlen, unserer Innenwelt. Und ich glaube, das kann jeder bei sich selber auch merken, denn unser Denken, unsere Gefühle und das, was wir tun, das hängt ja auf eine ganz komische Weise geheimnisvoll miteinander zusammen. Wenn ich zum Beispiel mies drauf bin, dann denke ich auch oft nicht besonders positiv. Dann fällt es mir schwer, Gutes zu denken. Und dann bin ich auch körperlich oft total geknickt und wenig aktiv. Aber wenn ich positive Dinge tue, wenn ich was Gutes getan habe, das wirkt immer auch zurück auf meine Gefühle. Dann geht's mir auch gut. Ja, dann geht's mir wenigstens besser. Das heißt, durch unsere Handlungen können wir ein Stück weit beeinflussen, wie es auch unserer Seele geht. Wenn ich Gutes tue, fühle ich mich normalerweise auch besser. Und in so einer problematischen Situation wie hier ist es darum sehr wichtig, so eine Entscheidung zu treffen. Will ich mich von meinen negativen Gefühlen jetzt bestimmen lassen und steuern lassen oder schaffe ich es, trotzdem gute Dinge zu tun? Denn das entscheidet ja darüber, wie mein Leben weitergeht. Nicht meine Gefühle, sondern das, was ich tatsächlich tue. Es gibt Menschen, die aufgrund schwieriger Gefühle oder vielleicht aufgrund von Kränkungen extrem negative Dinge tun. Aber umgekehrt gibt es eben auch Menschen, die trotz schwerster Anfechtungen oder auch mitten in brutalen Anfeindungen das geschafft haben, trotzdem weiterhin Gutes zu tun. Ja. Und an dieser Stelle, ich denke natürlich jetzt vor allem an Jesus selbst, der bis zum Tod am Kreuz diese liebevolle Haltung bewahrt hat. Und was er am Kreuz sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hat er noch im Sterben gebetet. Also die Art und Weise, wie Jesus sich diesen Anfechtungen gestellt hat, wie er sich verhalten hat, das ist doch wesentlich. Also wenn Jesus am Kreuz seine Peiniger verflucht hätte oder wenn er geschimpft und geschrien hätte, wie alle anderen, was wäre sein Tod dann besonders gewesen? Nein, es ist genau dieser Punkt, diese Entscheidung, im Angesicht schwerster Anfechtung trotzdem Gutes zu denken, Gutes festzuhalten, Gutes zu tun. Das macht den Unterschied. Und Gott hält kein diese Möglichkeit vor Augen. Er sagt, wenn du Gutes tust, dann erhebt sich dein Gesicht. Dann kannst du die Situation verändern. Dann kommst du raus aus diesem Tunnelblick. Aber wenn du nicht Gutes tust, dann bist du gefährdet. Dann stehst du in der Gefahr, überwältigt zu werden von der Sünde. Sie lauert vor der Tür. Vielleicht merken wir an der Art und Weise, wie die Geschichte hier erzählt wird, auch, es ist eben wirklich nicht nur eine Geschichte von zwei Brüdern vor langer Zeit weit entfernt, sondern diese Geschichte ist tatsächlich unsere eigene Geschichte. Sie gilt für jeden. Wenn wir das begreifen, dass diese Geschichte von Kain, das ist nicht Kains Geschichte, das ist unsere Geschichte, dann fangen wir an, den Bibeltext wirklich zu begreifen. Und es ist erstaunlich, wie kurz, wie knapp nun anschließend der Mord an Abel erzählt wird. Heißt nur, Kain redet zu Abel und als sie auf dem Feld waren, schlägt er ihn tot. Punkt. Mehr steht da gar nicht. Geht's gar nicht um Details. Ganz kurz werden wir mit den schrecklichen Tatsachen konfrontiert. Abel ist der Sündenbock für Kain. Er hat nicht die geringste Verantwortung für Kains Problem. Er hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber er muss herhalten als Blitzableiter für Kains grenzenlose Wut. Noch das ist eine Frage an uns. Wo machen wir andere Menschen verantwortlich für unsere negativen Gefühle? Wo lässt du deine Wut raus an der falschen Stelle? Wen hast du schon einmal grundlos verletzt? Und sei es nur mit Worten, und wir wissen, auch Worte können töten. An diesem Punkt greift Gott jetzt zum zweiten Mal ein und redet mit Kain. Wo ist dein Bruder? Wo ist dein Bruder, fragt er. Es versucht der Kain zunächst, sich aus der Affäre zu ziehen und tut so, als hätte er nichts gehört und gesehen und sagt, ja, keine Ahnung, bin ich meines Bruders Hüter? Bin doch nicht zuständig. Wir merken schon an der Art und Weise, wie das hier erzählt wird, wie diese Antwort uns auch den Spiegel vor die Augen hält. Es ist ja nicht so, dass wir erst jemanden umbringen müssen, bevor uns diese Frage einfällt. Manchmal reicht's ja schon, wenn wir nur unbeteiligt zusehen, wie andere Menschen zugrunde gehen. Unterlassene Hilfeleistung. Wie oft schauen wir zu, innerlich distanziert, und wir erklären uns für nicht zuständig. Wem das Gewissen noch nicht so ganz eingefroren ist, der merkt vielleicht so eine Frage, bin ich denn meines Bruders Hüter? So eine Frage müsste uns eigentlich im Hals stecken bleiben. Und die Geschichte von Kain zeigt uns, zu was für einer brutalen Gefühlskälte wir imstande sind. Und dass wir tatsächlich in dieser Gefahr stehen, in eine ganz falsche Richtung abzubiegen und schreckliche Dinge zu tun. Dieser Realität müssen wir ins Auge sehen, und da gibt's auch gar nichts schön zu reden. Jetzt konfrontiert Gott Kain denn auch. Was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun verflucht bist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, wird er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig wirst du sein auf der Erde. Das ist die bittere Konsequenz des Brudermords, jedes Mordes. Mit dem Brudermord hat Kain seine eigene Lebensgrundlage zerstört. Er muss fliehen, er kann seiner Familie nicht mehr in die Augen sehen. So ruft er dann auch verzweifelt aus, meine Schuld ist zu groß. Und wenn ihr mal in eurer eigenen Bibel nachguckt, hier steht in ganz vielen Bibeln das Wort Strafe. Also meine Strafe ist zu groß. Aber das Wort, was da im Hebräischen steht, Avon. Avon, das bedeutet gar nicht das, was bei uns im Deutschen das Wort Strafe meint. Also wie wenn ein Richter ein Strafmaß verhängt und sagt, jetzt kommst du 5 Jahre ins Gefängnis. Sondern das Wort Avon bedeutet tatsächlich erst einmal Schuld oder Übertretung. Also das bezieht sich auf die Tat, was da Kain getan hat. Und in dieser Tat, in dieser Schuld liegt bereits die Konsequenz mit drin. Was Kain getan hat, ist bereits seine Strafe. Ja, was sind ein paar Jahre Gefängnis gegen das Gewissen, was ein Mörder mit sich rumträgt? Und Kain muss die Konsequenzen seiner Tat nun verantworten. Und diese Konsequenz ist so bitter, dass er unter der Last seiner Schuld regelrecht zusammenbricht. Sie ist zu groß, ich kann sie nicht tragen. Was macht Gott? Es wäre nur recht und billig gewesen, wenn Gott jetzt gesagt hätte, geschieht dir auch recht, hast du davon, jetzt scher dich weg. Und wenn der Fluch und die Verbannung, wenn das Gottes Strafe für Kain gewesen wäre, dann wäre jetzt Schluss gewesen. Die Strafe ausgesprochen, so fertig, wird nichts mehr dran geändert. Aber nein, Gott hat Mitleid mit diesem elenden Menschen. Er sieht, was Kain für eine bittere Konsequenz tragen muss für das, was er getan hat. Und mitten in diesem Elend zeigt Gott noch Erbarmen und er spricht ihm zu, dass er trotzdem weiterleben darf und dass er nicht mit dieser Angst leben muss, dass ihn auch jemand totschlägt, dass er trotz aller Schuld unter seinem Schutz leben darf. Kain geht weg vom Herrn, aber der Herr geht nicht weg von ihm. Das ist beeindruckend. Und die Geschichte von Kain und Abel ist zutiefst traurig und erschütternd, aber sie zeigt uns auch, dass Gottes Gnade auch gerade dort zu finden ist, wo wir scheinbar so gar keine Hoffnung mehr haben. Und das ist letztlich auch der Ort, an dem wir ja Jesus finden, ja, an dem Holz, an dem damals die Verfluchten hingen. Dorthin geht Gott. Und da streckt er seine Hand aus zur Vergebung und zur Versöhnung. Das ist die Kraft des Kreuzes. Und im Neuen Testament, im Hebräerbrief, heißt es dann auch, das Blut Jesu redet besser als das Blut Abels. Das zeigt uns, wie sehr Gott daran interessiert ist, dass unser Leben gelingt, dass es nicht von Schuld und Verbitterung kaputt gemacht wird. Und das ist meine Hoffnung. Jesus ist gerade dort, wo scheinbar alle unsere Hoffnung kaputt ist und wo sie verloren ist. Da ist Gott. 2 kurze Sätze zum Schluss. Erstens, es gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir wütend werden, dass wir von unseren Gefühlen auch mal überrollt werden. Und wenn dir das passiert, dann pass auf, dass du nicht falsch abbiegst. Lass dich nicht von deinen Gefühlen an die Wand fahren, sondern tue Gutes. Wo wir Gutes tun, auch da, wo uns Böses widerfährt, da handeln wir als Jüngerinnen und Jünger Jesu. Das ist das Gegengift gegen Wut und Zorn. Und das Zweite, und das ist die große Hoffnung, auch da, wo dein Leben gescheitert ist, und Leben kann scheitern, auch da, wo dein Leben gescheitert ist, bist du nicht von Gott verlassen. Und die Bibel ist hier schonungslos ehrlich. Aber gerade in dieser rabenschwarzen, traurigen Geschichte zeigt sich, dass Gott auch damit umgehen kann und dass er niemanden einfach so fallen lässt. Jesus ist der, der unseren Fluch getragen hat. Er ist der Weg zurück zu Gott, zurück nach Eden. Amen.